Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Asozial gemeinsam mit Herrn Gedeck. Man kann es schon fast eine Tradition nennen. Wir machen es immerhin schon zum zweiten Mal und ich begrüße die beiden Protagonisten des Herrn Gedecks. Hallo und willkommen bei mir bei Asozial. Ihr seid ja mehr sozial, oder?
Ja, ich übernehme das A von Arno und Florian, das Sozial von Florian.
Und ja,
vielen
wir
Dank
wollen,
für die Einladung.
Ja, freut mich, hat letztes Jahr Spaß gemacht, wird auch jetzt wieder Spaß machen.
Ist ja fast im Rheinland, sagt man ja, ne? Nach zweimal ist es Brauchtum, nach dreimal Tradition.
Genau, ja. Aber wir sind fast schon bei Tradition. Ja. Zumal es ja auch das Umgedrehte gibt. Eigentlich ist es ja jetzt schon die vierte Sendung, die wir zusammen machen. Das ist ja dann schon praktisch nicht mehr aus dem Kulturkalender unseres Vaterlandes wegzudenken.
Ist eine Institution geworden.
Genau, genau. Hervorragend. Wir machen das genau, wie wir es auch bei meinem Besuch bei euch gemacht haben. Wir reden nicht über das Thema, was so viele beherrscht hat in diesem Jahr, sondern über ein paar Themen, die nebenbei auch so aufgeploppt sind. Und Anfang des Jahres, das kam dann auch immer wieder, das Thema, in verschiedenen Zusammenhängen wurde so sehr viel über Denkmale und so etwas diskutiert. Dann ging dann immer wieder hoch. Was haltet ihr denn von der Idee, die ich da vorgebracht habe, mal, dass man Denkmale einfach alle privatisiert, wo sie denn so umstritten sind? Jeder kann an jeden erinnern, dachte ich mir so. Wenn man einfach das, soll das Land kaufen oder sie natürlich oder wie auch immer oder eine Gruppe und dann können sie da ein Denkmal aufstellen. Und das ist doch eigentlich gar keine Staatsaufgabe, das mit diesen Denkmalen.
Also ich fange mal an einfach. Ich würde sagen, grundsätzlich hört sich das vernünftig an aus liberaler, libertärer Perspektive. Ich will jetzt auch nicht so gar nicht kritisch dagegen reden, sondern nur ein Beispiel vorbringen.
Mach doch mal einfach.
Trau dich. Ein Argument, was dieses Jahr tatsächlich dann auch besprochen wurde, es war in, Gelsenkirchen oder Essen, glaube ich, im Pott irgendwo, da wurde ein Denkmal aufgestellt von Herrn Lenin.
Ja, genau. Das war einer der Anlässe. Ja.
Genau. Und da ging dann ein Sturm der Entrüstung los, das erste Lenin-Denkmal seit 1990 wieder. Oder in der BRD ja noch viel länger in Westdeutschland. Und falls überhaupt mal hier ein Lenin-Denkmal gab, ich weiß es nicht. Aber es ging halt darum, dass die marxistisch-leninistische Partei Deutschland, eine linksradikale Splitterpartei, im Promillebereich immer da so, also seit Jahrzehnten eigentlich nichts reißt, aber die haben halt immer Kohle durch irgendwelche Spender und dann sind die halt auf die glorreiche Idee gekommen, wir stellen ein Lenin-Denkmal in ihren Vorgarten, glaube ich, der Parteizentrale. Und da wurde, glaube ich, auch gegen geklagt, aber sie haben Recht bekommen, also sie durften dieses Denkmal aufstellen. Würde ich auch so sehen, also in seinem Garten soll man machen können, was man will, nur das Argument, was eben dagegen spricht, ist, das Optische belästigt eben nicht nur Leute im Grundstück, auf dem Grundstück, sondern eben auch Passanten.
Ja, das gilt ja aber, das gilt über Denkmale hinaus, dass man von der Optik...
Das gilt auch für Vorgärten, ne? Und manchmal auch für das, für die Visage des Gegenübers.
Danke, dass du es sagst, sonst hätte ich gesagt, es gilt manchmal auch für die Eigentümer, ja, für deren Verhalten.
Ich habe ja das A übernommen.
Ja, genau. Ich meine, wir hatten auch letztes oder irgendwann vor kurzer Zeit den Fall, dass China der Stadt Trier ein Marx-Denkmal geschenkt hat, was dort auch aufgestellt wurde.
In Gold, meine Heimatstadt.
Bitte?
Nee, ist meine Heimatstadt, ist nicht Gold. Aber wunderschön. Es wurde nicht auf den dafür geplanten Platz gesetzt.
Ja, aber stimmt, es wurde ein bisschen an die Seite. Ja. Ja, natürlich wird man vieles als optische Belästigung ansehen, aber dann würde ich als Gegenargument bringen, also vieles, was Staaten so an Denkmälern bauen, ist auch eine optische Belästigung. Ja. Warum lässt man das nicht? Entzieht man das nicht dadurch, den so extremen Diskussionen, oder man entzieht es vielleicht gar nicht, man macht die aber weniger politisch, indem man sagt, das kann doch eine private Stiftung machen, das kann doch von mir aus auch eine Partei machen. Natürlich löst es dann auch Diskussionen aus, das ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, dass die Diskussionen ausgelöst werden, aber es wird nicht immer so eine Frage, Ja, wir sind für das Denkmal, wir sind dagegen und wenn wir dagegen sind, fordern wir auch gleich, dass das abgerissen wird oder da verschwindet oder dass die Straße umbenannt wird oder sowas.
Ja, bei privaten Denkmälern ist ja zumindest der große Vorteil, dass nur die Leute dafür bezahlen, die das auch wollen. Ne? Also wenn jetzt der Staat genau, irgendwie ein Denkmal für Columbus aufstellt und dann sagt, aber ja, dann sagen die, na gut, das ist ein blödes Beispiel, das ist ein amerikanisches Beispiel, aber jetzt für Tönnies, weil er einen 10.000 Arbeitsplätze im Ruhrgebiet geschaffen hat, ja. dann sagen die Leute, die ja von ihm ausgebeutet wurden, ja, aber jetzt muss ich ja dafür noch Steuermittel für bezahlen. Wenn
das ja, halt, das finde ich auch.
Also die Nachfahren von Tönnies das aufbauen, dann haben sie das mit ihrem Geld gemacht, ne?
Ja, und wenn sie das Land dann dafür kaufen und auch dafür die Erhaltung sorgen, dieses ganzen Dinges und so und wie auch immer. Ich meine, es ist wie auf Friedhöfen, da sorgen auch diejenigen, die da die teilweise auch extrem geschmacklosen Dinge dort errichten, die sorgen auch für die Erhaltung selber.
Aber dafür, da gibt es aber auch eine Friedhofsordnung, die ziemlich viel vorschreibt. Das stimmt, wenn man sich dagegen, wenn man da jetzt irgendwie anfängt, da pinke Grabsteine aufzustellen oder umgedrehte Kreuze, ich glaube, das geht auch noch nicht. Zumindest nicht auf staatlich.
Man kann ja für die Denkmalsordnung so gewisse ästhetische Gründe, man kann auch eine Höhe, maximale Höhe oder sowas, aber von mir aus verschiedene Farben verbieten oder so. Aber ich glaube, wenn es darum geht, für welche Personen da Denkmäler errichtet werden oder so, würde ich das persönlich eher locker sehen. Ja. Aber es ist eben, für mich ist das auch so ein Indiz dafür gewesen, dass alles so massiv dann auch sofort in Fronten politisiert wird. Man kann auch gar nicht abwägen, man kann sagen, naja, der muss vielleicht nicht unbedingt ein Denkmal haben, andererseits ist es eine historische Person, warum nicht? Und es ist sinnvoll, darüber zu diskutieren, sondern es wird dann entweder abreißen oder hinstellen oder so, ja, und dann,
ja. Also ich weiß, in Trier war vor 10, 15 Jahren ist das losgegangen mit dem Hindenburg-Gymnasium. Weil da Hindenburg ja auf einmal dann böser wurde mit der Zeit. Und dann hat man halt gesagt, okay, die Schule benennen wir um, weil eine Schule eben keine neutrale Erinnerungsanstalt ist, wie jetzt ein Straßenname, sondern eben schon was Normatives dahinter steckt, dass da Kinder irgendwie humanitäre Werte lernen sollen. Ja. Dann hat man eben das Gymnasium umbenannt, konnte ich auch ein bisschen nachvollziehen. Das Problem war, das Hindenburg-Gymnasium lag an der Hindenburgstraße. Mhm. Und da hat man es dann nicht gemacht, vor, wie gesagt, 10, 15 Jahren. Und jetzt wurde aber beschlossen, dass auch die Straße umbenannt wird. War vor ein paar Monaten und das heißt, ab nächstem Jahr gibt es keinen Hindenburg mehr in Trier. Da fand ich jetzt persönlich zu weit, weil ich finde, Straße ist was Neutrales. Das soll man ruhig lassen. Also ganz ehrlich, ja, jetzt überspitzt formuliert, wäre mir jetzt auch eine Adolf-Hitler-Straße egal. Dann soll man halt irgendwie eine Plakette dran kleben und daran erinnern, was der Mann gemacht hat. Aber dieses ständige Tilgen und Verbieten ist, weiß nicht.
Ja, ich bin für Nummern, aber weil das gerade bei Straßen so ein Diskussionsthema sind.
Die amerikanische Lösung.
Ja.
Ja, bei Neubauten, also Neubaugebieten gibt es ja ganz häufig so Pflanzen, Blumen, Bäume oder sowas. Ich meine, dann klingt es ja sogar noch schön, wenn das irgendwie der Hummelweg ist oder so. Und die wird bestimmt nichts Böses anstellen.
Aber in Berlin ist das anders. In Berlin dürfen zum Beispiel im Stadtbezirk Kreuzberg-Friedrichshain neue Straßen, die entstehen, nur nach Frauen benannt werden, solange bis Parität erreicht ist. Ja, das ist zum Beispiel um diese Mercedes-Benz-Arena, die vorher O2 World hieß. Da sind sehr viele auf diesem Grundstück komplett neue Straßen, die gab es vorher nicht entstanden. Und die sind alle nach Frauen benannt.
Ja, aber Mercedes ist doch auch schon ein Frauenvorname,
Mercedes
oder?
Ist auch von einer Frau, das stimmt. Aber zu der Zeit, als die Straßen benannt wurden, hieß es noch O2-Arena. Dann lief der Vertrag aus, dann wurde es umbenannt. Aber das heißt, das sind alles, das ist so 100%.
Und nach O2 kommt dann, nach O2 kommt dann eigentlich MeToo, ne? Müsste dann MeToo-Arena das heißen. Ja, also ich stelle mir gerade vor, das zu privatisieren, ja, das ist was. Aber natürlich würden da auch ganz geschmacklose Sachen kommen. Du hast jetzt gerade schon Hitler genannt. Wenn jetzt irgendjemand da sich so eine 3-Meter-Statue von Hitler in seinen Garten stellt und dann da irgendwelche Freudentänze macht, das ist ja so, da rollt einem ja schon die Fußnägel hoch, im Mindesten, wenn man da nicht ein bisschen mehr sogar das sieht. Das ist natürlich dann auch wieder hart, aber das ist ja dann auch, würde ich sagen, das ist ja dann der souveräne Umgang, damit zu sagen, ja, das ist das Recht eines jeden und wenn er damit Schwachsinn macht, dann ist das auch da seine Sache, weil ob er sich jetzt zu Hause hinter versteckter Tür den Hitler aufhängt oder den Stalin oder dass er das im Garten macht, es ist, also der Mensch wird ja nicht besser, indem man ihm das verbietet.
Man könnte sogar sagen, den sucht er in den Behörden, die ja nicht immer auf der hellsten Seite sind bei der Aufklärung von allen möglichen Umtrieben, wurde die Arbeit erleichtert, wenn die Leute in den Wählern aufdenken.
Das sind für etatistische Gedanken.
Ja, ja, das stimmt. Aber wenn wir schon bei etatistischen Gedanken sind, eines der wichtigsten Symbole von Staaten sind ja deren Flaggen. Was haltet ihr denn davon, dass man die öffentlich verbrennt? Das war auch ein Thema, was ich hatte. Also sollte das erlaubt sein oder nicht? Es gab dann so einen Gesetzesvorschlag, es dürfen nicht nur Flaggen der Bundesrepublik nicht verbrannt, geschändet und was weiß ich nicht damit gemacht werden, die Symbole, sondern auch nicht die EU-Flagge. Und das ging dann noch, die Diskussion hatte so einige Weiterungen dann, aber so ganz allgemein.
Also solange derjenige dafür mit seinem Geld das bezahlt hat, das ist ja dann sein Eigentum. Und da wäre ich dann wieder ganz der freiheitlich gesinnt und sagen, natürlich darf er dann mit der Flagge tun, was er will, ob er sie sich in den Garten hängt, damit beerdigt werden will oder sie verbrennt, das ist das Recht des Individuums, das zu tun. Natürlich verspottet oder verhöhnt er damit das, wenn er das verbrennt, aber wie gesagt, es ändert ja nichts an der Einstellung, nur weil er das jetzt tut oder nicht. Also von daher würde ich sagen, ja, das ist das, gerade in einem freiheitlichen Staat zeichnet es sich ja damit aus, dass er auch souverän damit umgeht mit Leuten, die ihn ablehnen.
Würde ich auch so sehen, ja. Ich erinnere mich, ich war so 94, war ich in den USA an der Uni so ein paar Monate und da haben wir so viel über das politische System der USA gelernt und unter anderem auch so einige Supreme Court Urteile diskutiert, ja, vom obersten Gericht. Und da ging es darum, da hatte so ein Typ in Texas, war es glaube ich, öffentlich die amerikanische Fahne da verbrannt, ja. Und der Sheriff hatte ihn dann dafür eingelocht, der hat dann nicht viel Strafe gekriegt, weiß nicht mehr, was es war, war es ja nicht so bedeutend. Und jedenfalls hat er dann dagegen geklagt. Und das ging dann bis zum Supreme Court und die haben ihm Recht gegeben. Die haben gesagt, das ist das Recht jedes amerikanischen Bürgers, zum Zwecke der politischen Meinungsäußerung die amerikanische Fahne zu verbrennen. Ja. Und das ist bis heute geltende Rechtsprechung. Also das ändert sich ja bei den Amerikanern am frühestens nach 100 Jahren wieder, wenn irgendwann so ein Urteil gesprochen wurde. Und ja, ich finde das auch, dass das ein Zeichen für einen auch souveränen, also im Umgang mit sich selber souveränen, liberalen und freiheitlichen Staat ist, wenn er sagt, okay.
Also ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen eher auf der Patriotenseite, aber stimme euch beiden trotzdem zu. Also es sollte erlaubt sein, seine Flagge zu verbrennen, um irgendwie so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil ich weiß, ich kann viele Leute verstehen, die vielleicht auch der Meinung sind, das muss verboten sein, weil das eben ein hoheitliches Abzeichen ist, ein Ehrenemblem etc. Ich bin halt der Meinung, jetzt so aus konservativ-patriotischer Sicht, ein Staat muss von sich aus intrinsische oder ein Volk oder eine Nation muss intrinsische Regeln haben, dass niemand auf die Idee käme, sowas zu tun.
Also du qualifizierst dich praktisch für den Supreme Court. Einer der Sätze aus dem Urteil war damals,
ja?
Wir erwarten von unseren gewählten Vertretern, dass sie alles tun, damit kein Amerikaner den Anlass sieht, die Fahne zu verbrennen. Aber ja, wenn er das tut, dann darf er es natürlich tun.
Ja. Genau, ja. Also es sollte einfach nicht passieren. Und ich meine, auch durch einen sozialen Druck einfach, dass wenn man jetzt überlegt, der Nachbar verbrennt jetzt hier die Deutschlandflagge oder so, keine Ahnung, vielleicht haue ich ein paar auf die Fresse und dann macht das nicht mehr. Und dann kriege ich halt eine kleine Geldstrafe. Aber wenn sowas halt eben 100, 200 Mal in Deutschland passiert, dann ist das Thema einfach ganz schnell gegessen und dann wird keine Flagge mehr verbrannt, ohne dass ich jetzt eine dumme gesetzliche Regelung da aufstellen muss.
Also du bist für das Faustrecht bei Flaggen.
Ja, Anarchie pur, das wolltet ihr doch hören.
Ja, einer der Auslöser damals war ja übrigens auch, dass israelische Flaggen verbrannt wurden auf politischen Demos in Berlin zum Beispiel und so.
Ah.
Das war auch einer der. Also es, die Diskussion ist dann aber so ein bisschen weitergegangen.
Genau. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen dann die Frage, also wenn Deutschland jetzt so souverän wäre, zu sagen, jeder hat das Recht, die Flagge zu verbrennen, aber was ist denn, wenn man sozusagen dann die Flagge von einem ausländischen Staat verbrennt oder sowas? Oder wenn
das jetzt ist das,
ne, also muss dann, wenn Deutschland sagt, es ist verboten, Israel-Flaggen zu verbrennen, ist das in Ordnung?
Ja, ich würde persönlich, ich habe das auch damals so ungefähr argumentiert, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich auch nicht in Ordnung, unabhängig davon, wie man zu Israel steht. Aber es ist noch mehr in Ordnung, als das eigene Symbol zu schützen, sozusagen. Weil das eigene Symbol sollte wirklich, oder die eigene Symbolik sollte wirklich durch gute Politik, also jetzt im Ganzen, wenn es das überhaupt gibt und so weiter, geschützt werden, ja. Während man sozusagen ja noch verschiedene Bedenken haben kann, was man mit anderen Ländern macht und was die internationalen Beziehungen betrifft. Ich würde immer sagen, man sollte zumindest noch eher das Recht haben, die Flagge des Landes, in dem man lebt und von dem man Bürger ist, zu verbrennen, als die anderer Länder. Da kann es noch ein gewisses Interesse geben. Mhm. Aber trotzdem, insgesamt würde ich das auch sehr freiheitlich handhaben.
Ich habe noch einen Aspekt, den haben wir so ein bisschen übergangen, weil du ja auch die EU-Flagge angesprochen hast.
Ja.
Und dann kommen wir wieder in ganz gefährliche Fahrwasser, so richtig. Was ist jetzt schützenswert,
genau. Also,
wenn man einmal natürlich damit anfängt. Und dann ist es eben auch irgendwann der Genderstern und die rosa Schwulenflagge oder was auch immer. Und dann haben wir irgendwann einen riesigen Katalog von, wie sagt man, goldenen Kälbern oder so, die man nicht schlachten darf. Dann,
ja.
Dann beginnt wieder die politische Hoheitsdebatte darüber, was wird jetzt aufgenommen und was nicht. Klar, ist ein bisschen abstrakt, aber kann passieren.
Na, natürlich. Es ist dann natürlich in einer Atmosphäre, die wir haben, wo jeder sozusagen sehr schnell was als Angriff auf sich selbst betrachtet, was Angriff möglicherweise auf irgendwelche Eigenschaften von Gruppenmitgliedern ist und so, dann ist das natürlich, liegt das nicht fern, ja. Also das würde ich auch sagen.
Und es ist ja so ganz interessant, jetzt nur ein letzter Gedanke dazu, wenn jetzt irgendeine arme Sau, irgendein Verrückter eine Deutschlandflagge verbrennt, interessiert das ja eigentlich keinen, weil man kann es ja sehr gut einordnen zu sagen, das ist, da verbrennt jemand etwas, aber ist mir doch egal. Aber sich darüber, also in dem Moment, wo man das sich darüber aufregt, sagt man ja eigentlich, diese Person hat in irgendeiner Form, also trifft ja irgendwas. Weil wenn mich jemand auf der Straße als Arschloch bezeichnet, sage ich ja, komm, ist ein Verrückter. Aber in dem Moment, wo ich das ernst nehme, ist das ja, sagt das auch was über mich selber aus.
Naja.
Indem ich das nicht sage. Und das ist vielleicht dann auch zu sagen, wenn das dann ein Staat verbietet, das zu tun, zeigt es vielleicht dahin, dass es die ersten langsamen Schritte weg von einem freiheitlichen Grundgedanke ist.
Na, historisch ist ja eher umgedreht. Also außer in den USA jetzt. Also ich kenne nur nicht jede Verfassungsgeschichte, aber fast alle Staaten haben so eine Schutzgesetze und die Strafen sind manchmal sehr harsch, ja, dagegen. Also auch wenn man die Symbole des Staates und sowas dann beschädigt und sowas, ja.
Kommt wahrscheinlich noch vom Kaiser und alles.
Ja, das ist, ja, absolut. Ja, das ist, und in vielen, wie gesagt, Frankreich hat sowas natürlich auch und viele andere Länder. Und in den USA ist auch dieses Supreme Court ist auch umstritten. Also es gibt auch Leute, die meinen, das sollte unter Strafe gestellt werden. Ja, aber ich glaube nicht, dass es geschehen wird. Gut, dann haben wir jetzt die Flaggen verbrannt und andere schöne Dinge.
Die Denkmäler stehen aber noch, ne?
Die Denkmäler stehen noch, aber nur privat. Und jetzt kommen wir mal zu einer interessanten Theorie, die auch in diesem Jahr viel diskutiert wurde, die sogenannte Hufeisentheorie. Die besagt ja so ungefähr, also für unsere Zuhörer, die nicht wissen, wie ein Hufeisen aussieht, weil sie noch nie ein Pferd gesehen haben, also selbst dann weiß man es ja nicht unbedingt, weil das steht ja da drauf, das ist so eine gebogene Form, die sich dann wieder verengt, ja, aber kein ganzer Kreis oder keine ganze Ellipse. Und die Theorie, die dahinter steht, ist, dass es sozusagen dieser ganze Streifen ist sozusagen das politische Spektrum und das Linksaußen und das Rechtsaußen nähert sich dann wieder an, sozusagen. Ja, das ist also, die sind nicht sehr besonders weit auseinander, sondern das Ganze ist sozusagen gebogen und die Außenpositionen links und rechts sind dann wieder ziemlich nah beieinander.
Weißt du, warum man diese Form gewählt hat? Weil mit dem Hufeisen sagt man ja, links und rechts nähern sich, aber sie berühren sich ja niemals.
Ja, ja.
Warum spricht man nicht auch einfach von Kreis? Oder von,
ja, dann weiß man nicht mehr, ja, weiß ich auch nicht, weil man dann die Extreme gar nicht mehr hat, weil das dann ganz ununterscheidbar ist, ja. Man muss das Hufeisen sich ja sehr eng zusammenbinden, zusammenbiegen, meine ich, also so, das garantiert, dass kein Pferd das mehr tragen könnte. ja, aber, also ich persönlich finde das ganz einleuchtend, diese Theorie. Wie seht ihr das, sozusagen?
Ja, es gibt ja noch den anderen Begriff dazu, zur Hufeisentheorie ist dann so ein bisschen die Querfront, wo dann gesagt wird, dass es dann, wenn auf einmal sich die Linken und Rechten die Extreme zusammentun, um eine Querfront oder eine was Übergreifendes zu machen, das ist so ein bisschen dann, also die Hufeisentheorie ist ja was Passives und die Querfront ist ja, wenn es aktiv von den Protagonisten gewollt ist.
Ja.
Und also gerade im Sinne vom Totalitarismus, da ist es dann ja auf jeden Fall so, wenn man sich das auf so einer XY-Skala anschaut, wo das Totalitäre dann oben ist und das Freiheitliche unten, dann ist es dann schon wieder, in den Mitteln sind sie sich super ähnlich. Ob sie dann also sich auch in der politischen Ausrichtung so ähnlich sind, das weiß ich dann schon wieder nicht. Ich glaube, da kann man dann schon sehr viel mehr verfeinern.
Also ich finde es auch eine gute Theorie, muss ich sagen, aber ich finde es nicht die beste. Weil es gibt ja verschiedene Ansätze. Ich meine, die bekannteste ist ja so die Links-Rechts auf einer einfachen Skala von Linksextremen über die Mitte bis zur Rechtsextremen. Eben ein ungebogenes Hufeisen. Ich finde allerdings den politischen Kompass ein bisschen besser. Das ist halt ein zweidimensionales Feld. Jetzt muss ich gucken, wie sie die genauen Bezeichnungen heißen. Also es geht halt darum, dass es eben in rechts-links unterteilt ist, aber eben auch in libertär und autoritär. Und dadurch öffnet sich praktisch so eine ein Feld statt einer Linie. Das hat halt auch so in gewissen Dingen seine Vorteile. Wo das Hufeisen aber ganz klar besser ist, finde ich, ist eben, wenn man selbst aus einem freiheitlichen Standpunkt kommt, weil dann in einfach sehr viele Sachen bezüglich Zwang analysiert werden oder bezüglich Gesetzen oder Maßnahmen, Verordnungen. Und da sieht man ganz klar diese Annäherung von den beiden Extrempunkten.
Ja, ich denke das auch. Natürlich ist es eine grobe Vereinfachung. Aber es ist tatsächlich, wenn man es auf dieser Skala Zwang, staatlicher Zwang, kollektiver Zwang aufs Individuum sieht, dann sind die sich einfach furchtbar ähnlich. Ja? Die Rhetorik dahinter und die Gründe, die angeführt werden, sind oft unterschiedlich. Aber die Gründe werden ja inzwischen, nähern sich ja selbst diese sozialen Gründe an, weil es ja auf beiden Seiten dieses Identitätsgequatsche, wie ich es leider nenne, mir gefällt, das ist so unsinnig, was da geredet wird, ja, einen Menschen vor allem danach zu beurteilen, welche Gruppeneigenschaften er teilt, ja. Und da sind sich auch, das sind auch die ganz Linken und die ganz Rechten vollkommen gleich, ja.
Ja, nur das Kriterium unterscheidet sich ein bisschen, ne?
Das Kriterium unterscheidet sich, aber strukturell sind sie gleich, ja. Ich finde, das macht die Hufeisentheorie noch stärker, weil dazu neigen beide Seiten, links und rechts. Zu einer, die bei den Rechten nennen sie sich sogar identitär, aber das andere ist ja letztlich auch nichts anderes. Ja? Sozusagen im Wesentlichen danach zu Menschen und auch Politiken danach zu beurteilen, auch Politiker, zu welcher Gruppe sie gehören. Und dann zu unterstellen, dass erstens daraus sich eindimensional ihre Politik ableiten würde und zweitens, dass es sozusagen fest definierte Interessen von einer Gruppe von Gruppenangehörigen gibt. Das ist wirklich total unsinnig. Und da finde ich, gerade was, wenn man da dieses ganze Identitätsding da noch mit einbezieht, dann wird die Hufeisentheorie sogar noch stärker. So bei allen Mängeln, die so eine Vereinfachung haben, natürlich.
Wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe bei der Hufeisentheorie, das ist aber auch eine sehr schnelle These. Also ich habe die vor ein paar Jahren mal in einem Artikel gebracht. Und zwar bin ich der Meinung, dass in rechtstotalitären Systemen mehr Freiheit herrscht als in linkstotalitären Systemen. Weil die ökonomische Ungleichheit nicht nivelliert werden muss, was in linkstotalitären Systemen eher ein Motiv des Staates ist. Wenn man jetzt sich zum Beispiel die faschistischen Regime in, sagen wir mal, Italien als Beispiel oder Südamerika anschaut, die ja doch schon extrem rechts waren, da hat man doch noch ein großes Maß an Freiheit genossen, würde ich so einschätzen. Wie gesagt, ich bin kein Experte da drin. Könnt ihr mal eure Meinung zu sagen? Ich weiß es nicht.
Also ich würde sagen, die waren einfach teilweise auch nicht totalitär, sondern nur sehr stark autoritär. Also ich glaube, auch im Nationalsozialismus ist ja auch nur die ökonomische Freiheit massiv eingeschränkt worden. Und der war wirklich totalitär bis in jede Verästelung der Medien, genau wie der Kommunismus. Während ich glaube, dass was da in Lateinamerika gelaufen ist zum Beispiel, schlimm war und übel war, aber doch eher so ein, eher, das würde ich eher noch als autoritär und nicht als totalitär.
Ja, aber dann vergleich mal das rechtsautoritäre System von Chile zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, linksautoritären System, irgendeines.
Venezuela.
Dann hat man, genau, ja, dann hat man doch in Chile ein deutlich freieres Leben als in Venezuela, oder?
Nein, deutlich besseres.
Also besser sowieso, ja.
Also, aber das ist das Interessante, was man bei Venezuela, ich meine, es gibt in Venezuela ist ein Beweis dafür, dass Sozialismus in keiner Weise funktioniert und zum Ruin eines, das war eines der reichsten Länder, Argentinien und Venezuela sind traditionell die reichsten Länder mit gewesen. Ja,
aber ist das überhaupt richtiger Sozialismus da gewesen?
Ich glaube, richtiger Sozialismus ist es gewesen, aber es ist nicht totalitärer Sozialismus. Also Meinungsfreiheit ist natürlich in gewisser Weise immer eingeschränkt, aber die haben ja eine massive Opposition, auch im Parlament und sowas. Das gibt es alles in totalitären Systemen überhaupt nicht, ja. Und auch in Militärdiktatur nicht. Die haben sich ja immerhin zur Wahl gestellt, sowohl Chavez als auch Maduro und so. Das ist, die ist manipuliert worden, alles Mögliche, aber trotzdem, es gibt eine große Opposition, ja, also die sich auch artikulieren kann, die natürlich bekämpft wird. Aber Venezuela ist meiner Ansicht nach vor allem ein perfekter Beweis dafür, für diesen. Also das ist ja wirklich ein Land, was auf Öl schwimmt und sehr reich sein könnte, für diesen alten Witz, was passiert, wenn die Sahara kommunistisch wird. Ja. Was passiert dann?
Ganz lange nichts.
Genau, ganz lange nichts und irgendwann geht der Sand aus. Ja. Und ich meine, wie gesagt, die haben Ölvorkommen noch und nöcher und haben alles und die ruinieren das Land und die Leute kriegen keine Grundnahrungsmittel mehr. Die müssen in ihre Länder, die alle traditionell ärmer waren, als sie in die Nachbarländer gehen, um sich da irgendwas noch kaufen zu können oder um da überhaupt bleiben zu können dann. Also deshalb wäre ich da ein bisschen vorsichtig mit der These. Also, aber Rechtsautoritarismus neigt dazu, zumindest noch eine Chance für Wohlstand zu lassen. Auch nicht immer und auch nicht überall. Manchmal ist es überhaupt schwer herauszufinden, ob es Rechts- oder Linksautoritarismus ist. Ich meine, guckt ja Argentinien an, ja, zum Beispiel. Ja, das Land mit den meisten Staatspleiten überhaupt in seiner Geschichte. Ja, das ist ja selbst da schwer, überhaupt das zu sagen, ob es links oder rechts ist.
Was ich noch zur Hufeisentheorie so schön finde, ich glaube, ich habe selten eine These gelesen, die Linke so sehr erzürnt hat.
Ja, das gefällt mir auch an der These, ja.
Weil wirklich von der Zeit bis zur Süddeutschen, alle schreiben sie, dass es Quatsch wäre, weil ja ihre Schutzbefohlenen, die Linksradikalen oder wie auch immer man sie nennen möchte, ja überhaupt nichts mit Rechten zu tun haben und mit Rechtsextremen noch weniger. Und deswegen dürfte man die nicht in die Nähe von Nazis rücken.
Ja. Naja, nee, das ist richtig. Das mag ja auch sein, dass wir mit denen nichts zu tun haben wollen, ja. Ich meine, auch auf der linken Front, wenn man sich die Geschichte des Sozialismus und Kommunismus anguckt, da gab es ja nochmal wieder alle möglichen Gruppen, die untereinander schon nichts miteinander zu tun haben wollten und sich in ihren besseren Zeiten dann noch gegenseitig ins Lager gesteckt haben in der Sowjetunion oder so.
Ja, und zumindest die gewinnende Seite hat alle anderen dann.
Natürlich, ja.
Ja, das ist so ein bisschen, da herrschen enorme Anziehungskräfte. Nicht umsonst ist es ja auch so, dass es teilweise dann personell immer wieder so ist, dass da Übergänge recht dann doch ja recht gut und geräuschlos verlaufen vom extrem Linken ins extreme Rechte. Meistens ist zumindest in Deutschland eher anders, vom extrem Rechten dann ins extreme Linke. Aber das
außer
ist da
bei Horst Mahler.
Horst Mahler.
Also das ist da, gleichzeitig gibt es enorme Anziehungskräfte, aber auch Abstoßungseffekte. Ja. Und sie sind so ein bisschen ja wie so Magneten, die man je nachdem mal zufälligerweise passen so zusammen. Und im nächsten Moment wollen sie nur voneinander weg. Aber es ist genauso, aber genau, sag mal einem MPDler, hör mal, das, was du bist, das könntest aber auch bei der SED gewesen sein. Ne? Dann, dann würdest du aber bestimmt auch ein paar lustige Gesichtsausdrücke sehen.
Das glaube ich auch, ja. Ja, jedenfalls, ich finde das also als, das ist ein ganz vereinfachtes Muster, aber man kann damit einige Sachen ganz gut auf den Punkt bringen mit dieser Hufeisentheorie. Ja, also man, das, und gerade weil gerade bestimmte Leute die so stark ablehnen, das spricht extrem für die Theorie.
Ja. Ja. Also wieder einfache Antworten auf komplizierte Fragen.
Ja, ich meine, man muss es ja irgendwie auch in einer halben Stunde Podcast unterbringen können, unsere Antworten. Ich würde zum Schluss einfach noch mal gerne auf ein Thema kommen. Wir sind ja auch schon wieder ganz schön lange unterwegs. Was ich, also wir hatten ja, wir sind ja im Jahr 2020 und das ist ja auch 75 Jahre Kriegsende. Und das ist auch in vielerlei Hinsicht dann gewürdigt worden, was relativ zu kurz kam. Ich hatte dazu letztlich, ich habe es ab und zu mal erwähnt, aber auch nur einen umfänglichen Podcast, da ging es um Bulgarien. Das war sogar ein bisschen zufällig, weil es einfach zeitlich passte. Ein Teil der Geschichte des Jahres 1945 ist natürlich auch die extrem brutale kommunistische Machtergreifung in den Ländern, die das, die zwar sicher nicht unter der Macht der Deutschen leben wollten, aber sozusagen vom Regen in die Traufe kamen. Und die brutalsten Säuberungen in Polen, in Bulgarien, in vielen anderen Ländern, die da begannen, ja, und die von westlicher Seite, man kann fast sagen, bis heute, sie werden nicht ignoriert, das kann man nicht sagen. Damals wurden sie praktisch bewusst ignoriert und nicht diskutiert. Aber das war damals eine Zeit, wo viele Menschen in Europa praktisch von einem totalitären, brutalen Regime in das nächste gekommen sind. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass man das auch bei jedem Jahrestag daran erinnern sollte, dass das genau so gewesen ist. Und dass einfach viele Menschen umgebracht wurden, auch noch im Juni, Juli, August und sowas. Die, und zwar nicht vor allem irgendwelche Nazis und Kollaborateure, sondern Leute, die der Sowjetunion den dort herrschenden Kommunisten als missliebig erschienen. Deutschland ist auch ein Teil, also der Osten Deutschlands. Ich finde, das kommt immer noch viel zu kurz in der Geschichtsschreibung.
Ja, es wird wahrgenommen als eine Befreiung von den Nazis und von Hitler-Deutschland, aber dass das nur bis zur Oder ging, oder ein bisschen, ja. Noch ein bisschen weniger eigentlich, das wird irgendwie, ja, weil man dann zumindest hat man immer das Gefühl, dass man damit ja dann die Verbrechen von Hitler-Deutschland relativiert, darauf zu sagen, aber danach ist es für viele in Osteuropa nicht besser geworden.
Nee, das ist richtig, ja. Und das finde ich, das kann man gar nicht oft genug sagen, sozusagen. Also das ist, weil das auch in jüngeren Generationen, wo man denkt, man hat ein bisschen Distanz und das Geschichtsbild könnte das haben, das Geschichtsbild wird, aber das wird auch immer noch nicht richtig vermittelt. Ja? Was in den baltischen Staaten passierte, sowohl in den zwei Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, als ja die Sowjetarmee da einmarschiert ist und dann noch nach 1945. Und was in der Ukraine passierte.
Ja, in Polen die Erschießung in Katyn, ne?
Natürlich. Ich meine, Polen hatte zwei Widerstandsarmeen. Ja, eine kommunistische und eine, die von London aus, von der Exilregierung gesteuert wurde oder geführt wurde irgendwie. Und es gab einen massiven praktischen Bürgerkrieg, vielleicht nicht, aber ein innerpolnischer Ausrund, wo natürlich die Sowjetarmee hatte das Land besetzt, die haben den Krieg entschieden, ja. Und das ging, wie kann man sich vorstellen, wie das ausging, dass das nicht zugunsten der Leute von der Londoner Exilregierung ausging. Ja? Und der Westen, er hatte vielleicht auch keine andere Option, aber der Westen hat das praktisch toleriert.
Ja, es gibt ein Buch von einem polnischen Offizier, das Buch heißt Freiwillig nach Auschwitz,
Der, ja, das, darüber habe ich gelesen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber darüber, über das Buch habe
genau,
ich gelesen.
Genau, der, ja, der dann sich freiwillig nach Auschwitz gefangen nehmen lässt, um da eine Widerstandszelle, aber auch um Informationen, also Widerstandszelle aufzubauen, Informationen zu gewinnen und ich glaube 4 oder 5 Jahre da ist, dann fliehen kann, Gott sei Dank, oder durch Zufälle es tatsächlich dann schafft zu fliehen, ein Buch oder die Notizen veröffentlicht und dann ein paar Jahre später von den Sowjets erschossen wird, weil er halt für ein freies Polen sowohl gegen Nazi-Deutschland als auch dann später gegen Stalin, Sowjetunion, gekämpft hat.
Ja.
Und das ist ja dann so ein bisschen auch zur Hufeisentheorie, ne? Dass wenn man so sieht, wenn beide das Gleiche bekämpfen, dann ja gut, auf der anderen Seite Stalin und Hitler haben sie auch bekämpft.
Ja, aber sie haben sich auch, also zumindest hat Stalin Hitler sehr bewundert, ja, und hat das auch immer wieder intern gesagt, das weiß man ja heute. Er fand das schon super, wie der das gemacht hat.
Ja, gut, das hat Chamberlain ja auch ein bisschen, ne?
Aber Chamberlain war in starke Institutionen eingebunden, ja, letztlich, ja, und konnte nicht so, wie er dachte und so. Ja, aber das ist schon interessant. Und das ist, also damit können wir, glaube ich, auch dieses Jahr 2020 zum Abschluss bringen, weil das war so eine Erinnerung, die mir wieder zu kurz gekommen ist in diesen ganzen Sachen zu 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Wobei natürlich klar ist, erstens, wer die Sieger waren und zweitens auch, dass das gut ist, dass das die Sieger waren in dieser Auseinandersetzung. Aber welche Folgen das für viele Länder hatte, die dann sozusagen hinter dem eisernen Vorhang verschwanden, das gerät immer noch ein bisschen zu kurz in der, oder nicht ein bisschen, das gerät viel zu kurz in der Geschichtswahrnehmung.
So eine kleine Verschwörungstheorie, ich habe immer so Spaßes Verschwörungstheorie, ja, wo vielleicht ein bisschen was dran ist. Und zwar ist ja die Erinnerungskultur oder was in der Schule über die DDR vermittelt wird oder auch generell über den Sozialismus extrem schwach. Ja. Und ich weiß, bei mir ist es tatsächlich genauso gewesen, dass das im Geschichtsunterricht, im Leistungskurs in der 13.2 kommen sollte. Und dann wurde aber gekürzt auf 13.1 und also 12,5 Jahre Abitur. Und das ist ja in recht vielen Bundesländern auch so gegangen. Ich glaube, manche haben ja komplett sogar auf 12 runtergekürzt, die dann aber auch wieder später ein halbes Jahr draufgesetzt gekriegt haben. Aber das ist ja genau die letzte Epoche in der Geschichte, weil man nur mal chronologisch durchläuft, die dann hinten über Bord gefallen ist. Ja. Und bei mir hat dann tatsächlich im Leistungskurs der Geschichtsunterricht 45 aufgehört, weil die Zeit nicht mehr da war.
Ja, das ist schon absurd, ja.
Müsste ja eigentlich andersrum laufen, ne? Also was irgendwie präsenter ist, aber auf der anderen Seite, ja, man kann halt schlecht Siebtklässlern mit irgendwie der DDR anfangen lassen und dann kommen sie bei den Pharaonen raus in der 13. Also hat auch seine Nachteile.
Das stimmt, ja.
Ja, und das andere ist ja dann, neben 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, ist ja dann auch dieses Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung gewesen.
Ja.
Und das ist ja dann für viele Länder Europas dann zum ersten Mal dann der Fall gewesen, dass sie von 39 bis 91 nicht feierlich waren und jetzt, und jetzt das genießen können.
Ja, klar, natürlich, das ist richtig, das war auch der nächste Jahrestag, ja. Na gut, jetzt, als wir zum Schluss so historisch geworden sind und rückblicken, blicken wir noch in die Zukunft. Freiheitliche Menschen sind ja auch alle Optimisten, oder nicht? Was denkt ihr? Es wird alles gut. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen.
Ich bin schwer gespalten.
Ja, ist schwierig, oder? Na gut, das können wir ja unseren Hörern überlassen.
Es bringt auf keinen Fall was, sich einzureden, dass alles schlecht wird. Das, selbst wenn es nachher alles schlecht wird, es bringt nichts, sich darüber jetzt schon in den Kopf zu zerbrechen.
Damit können wir das, glaube ich. Ich bedanke mich erstmal bei euch. Hat viel Spaß gemacht wieder.
Vielen Dank.
Und ich glaube, den Vorausblick ins kommende Jahr, den können wir ja den Zuhörern überlassen. Die sollen sich doch denken, was sie wollen jetzt über Silvester.
Die Gedanken sind frei, ne?
Die Gedanken sind frei, ja. Wenn ich singen könnte, würde ich vorschlagen, wir singen das jetzt noch zum Schluss. Aber das wollen wir wirklich niemandem zumuten. Das würde ich vorschlagen. Ja dann, vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Tschüss, bis zum nächsten Mal.